KWFNR. Alle Wege führen nach Ruhm. Der Podcast mit Weltmeisterfotograf, Instapapst, Stylegott und Better Call Paulstar Paul Rübke. Joko.
Sorry, Joko. Sorry. Das wäre eher ein Jingle, was ja, Katharina hat gesagt, also die Katharina Lichtblau ist eine Sprecherin und Moderatorin, die wirklich eine tolle Stimme hat, muss ich sagen, und auch inhaltlich recht hat, hat gesagt, weil ich immer nur die zweite Geige spiele, darf ich auch mal die erste Geige sein. Zum ersten Mal, dass gesagt wird, Paul und Joko und nicht Joko und Paul.
Findest du, dass sich das besser anhört? Ehrliche Frage.
Nee, überhaupt nicht. Joko und Paul ist mega gut so. Und ich muss auch wirklich ohne Neid anerkennen, dass ganz viele der Dinge, die passieren, wegen dir passieren. Dementsprechend ist es auch 0,0 so.
Hä?
Ich weiß, ich ärgere Leute immer, aber ich finde das voll okay, dass das mir schon auch klar ist. Also jetzt, dass schon viele Leute auch ein großes Interesse an dir haben. Und ich bin damit völlig fein und alles cool. Und ich finde es aber eher lustig, dass jemand das damit kokettiert und ein Intro anmacht. So fangen wir diese Woche an in unser lustiges Bromance-Gespräch. Du hast ein Wasser vor dir wahrscheinlich, oder was hast du gerade getrunken?
Ja, tatsächlich. Wie gut ich dich schon kenne. Ich habe beim Trinken, weil ich weiß, dass du es nicht magst, wenn Nebengeräusche auftauchen, dachte ich so, ah fuck, jetzt habe ich gerade zu nah am Mikro getrunken, vielleicht hat er es gehört. Zack, hast du mich erwischt. Ja, ich trinke ein Wasser, was mir hier ins Hotelzimmer gestellt wurde und genieße das.
In welcher Stadt dieser Welt bist du?
Ich sitze in
Hamburg. Frage.
Ja.
Hat sie jetzt so einen Monolog erwartet von mir zum Thema Wasser?
Ich hatte gedacht, du redest ein bisschen länger. Ich sitze in Hamburg, lustigerweise in dem Hotelzimmer, wo wir vor ein paar Folgen sehr viel gelacht haben.
Wirklich?
Ja, kein Scheiß.
Im Side Hotel.
Im Side Hotel in Hamburg, 514 ist die Zimmernummer.
Ja, und sag mal, wie geht der Kühlschrank auf?
Warte. Stimmt. Warte, bin kurz weg. Ja, er geht auf.
Sie haben das gelöst, sozusagen.
Wir haben das Problem gelöst, da bin ich wieder. Entschuldigung.
Es ist gelöst und man kann jetzt ohne Fernsteuerung, die ja so ein bisschen, die Fernsteuerung für den Kühlschrank sah aus wie eine Aircondition-Fernbedienung sozusagen.
Ja, das war absurd.
Die brauchst du jetzt nicht.
War absurd. Aber ich bin in Hamburg, weil ich hier bei Gruner bin und habe mir einen schönen Tag gemacht. Heute Abend haben wir einen Ausflug mit der ganzen Redaktion. Ich habe die ganze Redaktion eingeladen, dass wir uns mal sehen und dass wir mal Zeit miteinander verbringen. Das ist nach einem Jahr, glaube ich, mal angebracht. Und freue mich da sehr drauf.
Wo gehen wir da hin? Also wo geht ihr da hin?
Wir gehen da hin?
Nicht mit. Entschuldigung.
Zu Jamiroquai.
Wie? Du lädst die ganze Redaktion zu Jamiroquai ein?
Ja, ich habe gerade, kennst du das, wenn dir so heiß wird, wenn du was erzählst? Und gerade denke ich so, das ist manchmal so mein Problem, wenn wir Podcasts machen, dann denke ich darüber nach, wie wirkt das jetzt wohl? Wirkt das sehr großkotzig, wenn ich sage, ich lade alle
Nein,
zu
Jamiroquai? Nein, total mega nett.
Ja, aber tatsächlich.
Also A, bezahlt von deinem eigenen Geld, oder nicht?
Bezahlt von meinem eigenen
Geld. Einladen. Du bist kein Bro von Jamiroquai?
Nee, leider nicht.
Oder hast du keine Handynummer von dir?
Nee, von dem habe ich keine.
Okay, also du hast eine...
Ja,
ich habe 80 Tickets gekauft.
Ich habe
eine Loge, oder? Habe ich gerade einen Schwarzer getroffen? Geil, ich höre es an deiner Stimme.
Ich hatte gerade.
Es ist ein Privatkonzert.
Es ist in meinem Zimmer. Nee, ich habe tatsächlich. Ach, egal. Wir gehen da alle gemeinsam hin und haben einen schönen Abend. Und was mich ein bisschen traurig macht, ich wollte Tim Melzer noch einladen, weil Tim und ich haben uns damals ganz am Anfang zu seiner Zeit, wo er noch bei Vox Schmeckt nicht, gibt's nicht gemacht hat, da habe ich Tim Melzer ja kennengelernt. Und da Tim damals, weil ich ein riesen Jamiroquai-Fan bin, habe ich Tim gesagt, ey Tim, ich würde so gerne auf das Konzert, das ist aber ausverkauft. Und dann ist Tim hingegangen und hat eine Loge gebucht. Und dann war ich mit Tim und Freunden und so in dieser Loge. Und dann wollte ich Tim zurück einladen, aber Tim kann nicht heute Abend. Das macht mich ein bisschen traurig. Ich hätte das so schön gefunden, wenn man so gefühlt 15 Jahre später genau die gleiche Situation, Barclaycard Arena, Jamiroquai, und dann guckt man sich das da gemeinsam nochmal an. Aber funktioniert leider nicht, weil Tim total durch ist, meinte er, und wahnsinnig viel gearbeitet hat und mal einen Abend ruhig braucht. Und er hat Angst, dass es ausartet. Aber gut, so sind wir mit der Redaktion, noch ein paar Freunde und jetzt den ganzen Tag gearbeitet und dann gleich dahin.
Ich finde es sehr, sehr nett, dass du die Leute einlädst.
Mhm.
Muss man sagen, auch die Formel-1-Fahrer in der welches Land? Ich wollte schnell eine Frage stellen, damit du im Trinken wieder erwischt
hast. Ja, hast du geschafft. Hast auch mitten im Satz aufgehört. Auch die Formel-1-Fahrer, was wolltest du sagen?
Ja, die laden auch ihre Mechaniker immer ein. Ja, ja. Tatsächlich. Immer abends. Die haben ein paar Moves gemacht, die ich ziemlich geil fand. Die haben dann quasi in der Bar, wo die wussten, dass die abends essen gehen.
Jetzt in Monaco
ihre Kreditkarte. Ja, ich glaube, Monaco ist es dann schwierig, aber weiß ich nicht, also vielleicht auch in Monaco, aber die gehen dann quasi hin und zahlen entweder einen Eintritt in den Club, in die Amber Lounge, das ist so der da warst du auch mal, habe ich gehört, wurde mir berichtet.
Hab ich irgendwie reingeschmult.
Und dann bezahlen die einen Eintritt oder zahlen ein paar Bier oder was auch immer. Einladen ist sehr, sehr wichtig, erst recht, wenn man in einem Arbeitsumfeld ist, wo das Team wichtig ist, glaube ich.
Ja,
lohnt
voll,
sich, würde ich sagen.
Voll.
Ja.
Bei uns, bei Florida ist es immer so, wir haben dann immer eine große Weihnachtsfeier oder eine Sommerfeier oder eine Staffelabschlussparty oder so, da macht man das regelmäßiger. Aber bei diesem JWD-Projekt, da war wirklich jetzt so viel Liebe und Arbeit und Zeit von jedem Einzelnen drin, dass es einfach mal an der Zeit war, sich zu bedanken. Und da kam die Gelegenheit ganz gut.
Sehr gut. Ich bin schon auf Ibiza.
Ui.
Bin direkt nach Monaco. Ich war in Monaco am Wochenende.
Hast du manchmal das Gefühl, so Jet-Set-mäßig unterwegs zu sein?
Jet-Set-Paul. Es gibt so einen Song von Carmen Geiss. Jet-Set.
Stimmt, den kenne ich auch noch.
Whoa.
Aber ist ja schon absurd. Du bist am Wochenende in Monaco Formel 1 gewesen, dann fliegst du von Monaco, von Nizza dann direkt wahrscheinlich nach Ibiza.
Überhaupt nicht.
Nee?
Über München.
Ah, okay, gut.
Riesenärger bei der Lufthansa gehabt, weil ich ein Echo-Ticket hatte. Nein. Und erst mein Morgen. Es war morgens 6 Uhr Abflug, das heißt 4.45 Uhr war ich im Flughafen. Oh,
scheiße.
Das ganze Flugzeug war voll mit irgendwelchen finnischen Formel-1-Fans, die sternhagelvoll waren.
Ja.
Alle Leute waren schon, als ich dann an der Reihe war, waren sie schon alle auf 180, zu Recht, weil es wirklich nervig war. Und dann komme ich mit meinem 40 Kilo Handgepäckkoffer und habe es aber irgendwie geschafft, mich durchzulabern. Und es war sehr viel Diskussion.
Ach, du hast den mit auf die Maschine
Mal
genommen?
Muss ich. Ich muss, da sind so viele Akkus drin, ich darf es nicht mehr aufgeben. Und also ich würde auch ehrlich gesagt nie Kameras aufgeben. Also
hab ich
Kameras,
mal gemacht.
Das ist schon eine Fernseh- und Fotokamera?
Eine Fernsehkamera. Da haben wir Tim Melzer auf Mallorca gedreht damals und ich hatte noch von dem Weingut, wo wir waren, mit Tim hatte ich noch diverse Weinflaschen, die habe ich in die, also das, großer Fehler, da sollte man auch nie machen, habe ich aber in die Kamerakiste, das sind dann so richtige Kisten, ja, so Stahlkisten oder Blechkisten und dann habe ich da die ganzen Weinflaschen reingemacht, die ich mitnehmen wollte und die Kamera. Und dann bin ich in Hamburg gelandet, habe dann die Kiste mit nach Hause genommen und habe dann die Weinflaschen rausgeholt und habe die dann bei uns in einer WG damals in die Küche gestellt. Und dann habe ich so alles rausgehabt und dachte mir, warte mal, da war doch eine Kamera drin. Dann haben die mir wahrscheinlich auf Palma oder auf Mallorca, am Palma am Flughafen, haben die Kamera rausgeklaut.
Ich hätte gedacht, dass die Flaschen kaputt gegangen sind. Die
nee, aber das ist ja das Nächste. Bei meinem Glück wäre es entweder oder gewesen. Die haben wirklich, die Kamera war nicht da, was natürlich sehr unangenehm ist, wenn du im Volontariat bist und dann deinem Chef am Montag sagen musst, übrigens, ich sollte ja die eine Kamera mitnehmen. Ja, die ist nicht angekommen. Wie, die ist nicht angekommen? Das merkt man doch, wenn man die Kiste hochhebt. Nee, habe ich nicht gemerkt, weil ich hatte so viele Weinflaschen in der Kamerakiste. Und dann sagt er nur so, ich so, warte mal ganz kurz. Willst du mir jetzt gerade erzählen, dass du Weinflaschen in die Kamerakiste gemacht hast? Und dass das alles ganz geblieben ist, ist ja schön, aber dass die Kamera klopft, hast du dir gar keine Gedanken über was passiert, wenn das da reinläuft? Und das Ärgerliche ist, das war der letzte Abend und wir haben dann so sehr viel Party noch gemacht auf der Finca, die wir hatten, wo wir gedreht haben. Und ich habe die Kamera immer mir einfach auf die Schulter gemacht, weil es so eine riesige Beta-Kamera. Und wir haben halt wahllos gedreht, weil wir noch Bänder übrig hatten. Damals hat man da immer noch so richtige Kassetten reingemacht und noch Bänder übrig hatten. Und es gibt halt irgendwo das härteste Party- und Saufmaterial auf dieser Finca von Tim, mir, diversen anderen Leuten, die noch dabei gewesen sind an dem Abend, die jetzt irgendein mallorquinischer Flughafenmitarbeiter hat oder irgendein Hamburger Mitarbeiter am Flughafen hat. Auf jeden Fall ist sie irgendwie auf dem Weg verschütt gegangen und ist weg gewesen.
Und was dann passiert?
Du bist
nicht gefeuert worden,
oder? Nee, gab richtig Ärger. Was? Ich bin einmal, musste ich bei einer Geschäftsführung vorstellig werden, was das sollte, warum ich mir dabei nichts gedacht habe. Und da wurde mir dann auch gesagt, das gibt man nicht auf, das nimmt man mit in den Flieger. Wo ich gesagt habe, wie soll ich denn diese Riesenkiste mit in den Flieger nehmen, ihr Idioten?
Da war doch tierisch viel Wein drin, ist viel zu schwer.
Ja, viel zu schwer, das da rein wurde, weil damals durfte man noch Flüssigkeiten mit reinnehmen. Und dann gab es aber das nächste Ding, weil ich habe damals vor dieser Reise nach Mallorca mit meiner damaligen Freundin Schluss gemacht. Und da war natürlich noch etwas Redebedarf und ich hatte ein Firmenhandy, um auf Mallorca halt die diversen Drehorte abzuklären, wenn wir halt irgendwie mit Tim drehen gegangen sind und anzurufen und sagen, ja, da sind wir dann morgen um 12 und weiß nicht was. Weil ich aber zu geizig war, mit meinem privaten Handy die Problemgespräche mit meiner Freundin zu führen, hatte ich noch eine 800-Euro Handyrechnung, wo ich dann 2 Wochen später angetanzt bin bei der Geschäftsführung. Und dann hieß es dann, sag mal, hackt's, wer hat dir eigentlich ins Gehirn geschissen? Erst ist die Kamera weg, jetzt kommt deine Abrechnung vom Handy aus Mallorca, 800 Euro, was hast du denn gemacht? Sollen wir mal kurz nachprüfen? Und das war damals eine Mitarbeiterin bei der Firma, wo ich gearbeitet habe. Dann haben sie gesagt, sollen wir mal ganz kurz nachprüfen, von wem die Nummer ist? Oder sagst du uns einfach, wer es ist? Und ich so, nee, ist die Dings hier aus der Redaktion und wir waren ja zusammen, jetzt sind wir es nicht mehr und wir hatten so private Probleme. Ja, wurde mir dann auch erlassen, weil ich einen sehr guten Draht zum Chef hatte, aber es war sehr unangenehm. So, jetzt habe ich aber eigentlich deine Geschichte unterbrochen, weil du wolltest von Monaco erzählen.
Alles gut, das ist ein hochinteressantes,
ja,
brisantes
Material. Ja, jetzt nehmen wir das gerade ein bisschen unangenehm. Also
das ist ja, dass du trotzdem es geschafft hast, daraus noch eine Karriere zu machen, ist relativ beeindruckend, finde ich. Weil ich tatsächlich, also in meinem Studio wäre deine Reise vorbei gewesen dann. Da hätte ich einfach gesagt, ey, alles cool, ich mag dich als Typ, aber hier ist es vorbei.
Ende die Reise
für also, dich. Also das ist ja wirklich aktive, also du hast ja Kosten verursacht, die einfach wirklich so unnötig wie nochmal was sind.
Voll.
Aus purer,
was auch immer. So eine Kamera, also das ist jetzt gar nicht großkotzig, das sind Fakten. Ich glaube, du unterstreichst jetzt, wenn ich lüge oder sagst mir die Wahrheit dann. Die kostet bestimmt 60.000, 70.000 Euro oder so. Also ich glaube, die waren so um die 80.000 oder 80.000 Mark. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall schweineteuer, diese Dinger damals gewesen. Ist ja nicht so wie heute, wo du mit einer guten DSLR-Kamera angenehme Bilder machen kannst, sondern damals war es halt notwendig, diese riesen Beta-Kameras zu haben. Und die habe ich halt schön verkackt. Das war die einzige, die Firma hatte für so kleine Drehs in-house. Und die hatten wir halt noch mit für extra, als extra quasi, dass man die nicht leiden muss für die 14 Tage Produktion, die wir da auf Malle hatten. Ach, das war eine gute Zeit. Ich erinnere mich da gern dran zurück.
Aber es war dann versichert final, hoffentlich. Mm. Ne?
Also, hab gerade wieder getrunken. Entschuldigung. Ja. Aber es war versichert natürlich, aber trotzdem ultra, genau wie du sagst, ultra unangenehm, weil du sitzt halt da und weißt, ja, ich habe Scheiße gebaut und zwar big time. Und aufgrund dessen habe ich ja nicht gemerkt, dass die Kamerabox leer war, weil die Weinflaschen da drin waren. Das war halt dann noch viel, viel dümmer. Also es war wirklich ultra unangenehm. Ich bin vor Scham gestorben. Gab es 2 Geschäftsführer. Bei dem einen wurde ich vorstellig, mit dem anderen war ich sehr dicke, der heute auch noch ein sehr, sehr guter Freund ist, der andere. Und dann bin ich wirklich nach dem Gespräch bei dem einen Geschäftsführer, bin ich zum anderen gemeint, ey Jörg, ich war gerade bei Christoph, du, da hat's richtig geknallt wegen hier Handyrechnung und so. Aber ich habe mich da von Dings getrennt hier und Kamera ist ja auch geklaut. Ich glaube, der ist nicht so gut auf mich zu sprechen, gerade wenn du da was machen könntest. Also, ja, mach dir keinen Stress, ich kümmere mich.
Ja. Hilfe gehabt. Ich habe mal, ey, als ich noch DJ war im Heidelberger Schwimmbad.
DJ Rick.
Ja? DJ Rick, du weißt es.
Ja, ich hab, klar.
Weißt du, warum ich DJ Rick heiße? Ich bin ja immer noch aktiv, ich sehe mich immer noch als DJ.
Weiß nicht, DJ Rip.
Kennst du die Geschichte?
Nee,
Rick. Nee, ich habe Rock war mein Graffiti-Name.
Ja.
Und dann kam Little Rock aus Stuttgart, ein Breaker von der Southside Crew, die total gut waren. Und hat gesagt, du malst jetzt nicht mehr Rock. Und weil ich die Buchstaben aber schon konnte, habe ich nur einen verändert und dann kam Rick raus.
Also nicht gemacht.
Das ist jetzt nicht, doch, das ist nicht der allercoolste Sprayer-Name ist und DJ-Name, habe ich mir nicht überlegt. Vor allem nicht, weil ich mit meinem Kumpel Florian Schmucker, der war Flow, weil er so einen Flow hatte beim Scratchen. Und dann waren wir zusammen Rick and Flow. Das war schon ein bisschen, ja, gut. Naja. Whatever. Auf jeden Fall haben wir da aufgelegt. Und dann gab es die große, ich glaube, 2 Years Rick and Flow, die Jam, das Festival. Und dann haben wir, also wir haben im Keller aufgelegt, im Bluefish. Das war der kleine Black Music Raum unten. Und dann durften wir aber einmal hoch. Also dann haben wir den Live-Raum und den Bluefish, 2 Floors sozusagen, so eine Art Hip-Hop-Jam gemacht.
2 Floors, 1 Cup.
Ja.
Entschuldigung.
Und auf jeden Fall habe ich da habe ich das Booking auch übernommen und habe quasi also wer da dann auftritt, das war ein richtiger Konzertkram. Und dann habe ich erst den Langen, das war von so einer Hip-Hop-Crew, so richtig real Hip-Hop, deutscher Hip-Hop, den habe ich dann gebucht. Den haben wir über irgendwen gekriegt als Act, als Haupt-Act. Mhm. Und dazu habe ich DJ Kid Istanbul, das ist einer der größten DJs in dem Bereich für so Black Music und so weiter. Tolga heißt der, ein Türke, ein Freund von mir. Der war dann der DJ da dazu. Dann hat 3 Wochen davor hat DJ hat der Lange abgesagt mit einer E-Mail und hat ernsthaft einfach geschrieben: Ich trete nicht auf, weil Ripke ist ein Verräter.
Was? Was ist denn da passiert?
Ja, es gab so ein bisschen. Ne?
Jetzt, nee. Ich habe auch erzählt, dass ich Weinflaschen in eine Kamerakiste gepackt habe.
Also in Heidelberg galt ich sehr lange als Verräter, bis meine polizeiliche Akte dann rauskam und rauskam, dass der Mensch, gegen den ich ausgesagt habe, auch genauso gegen mich ausgesagt hat und dass beide wissentlich getan haben und sich abgesprochen haben, quasi davor. Abgesprochen ist ein großes Wort, aber ich habe halt ausgesagt bei meiner Drogen. Ich habe ja ich war 2 Jahre auf Bewährung wegen Betäubungsmittelverstoßes, wegen Dealen mit Betäubungsmitteln. Ich werde jetzt ein bisschen nervös gerade. Und da war ich auf jeden Fall der Verräter in Heidelberg. Es gibt immer noch viele Hip-Hopper, die mich als Verräter sehen. Und der Lange ist so real Hip-Hop, muss man ihm auch lassen. Props, Kudos an der Lange.
Sagt man das so, Kudos? Das
kenne ich. Den, ja, in Amerika, in den USA sagt man Kudos.
Wirklich? Das kenne ich nur von Grand Theft, Gran Turismo. Da kannst du mit Kudos dir neue Autos kaufen.
Auf jeden Fall hat der hat abgesagt und hat gesagt, ich bin Real Hip-Hop, er ist nicht da. Mir war also der Hauptact weggebrochen. Ich glaube, ich habe dann als Ersatz Tony L.
Ui.
Geholt. Kennst du Tony L? Der Funk Joker. Naja, mit dem, der hat ich habe ja Mixtapes früher gemacht, Paul, als Hip-Hopper. Und da gibt es eine große, große Karriere damals gehabt. Ich hatte die Mucho-Tapes mit. Mucho war
die waren eine
Klamottenmarke. Mucho-Tapes war mein Tape-Label. Und
das waren
in der
deine.
Backspin hatte ich. Ja, natürlich. Mucho Tapes habe ich gemacht.
Kenn ich nicht.
Da gibt's auch DJ Rick. Du bist so ein. War nicht schlecht. Du hattest. Ich dachte jetzt, oh krass, Joko hat Mucho Tapes, hat früher Hip-Hop-Tapes gehört. Damals, als Non-Fiction einen neuen Song in New York rausgebracht hat, da war ich Plattendicken und habe. Egal, ich drifte ab. Auf jeden Fall kommt dieser Abend näher. Ich habe Tony L immerhin erwischt und das ist aber ein Heidelberger, das war jetzt nicht so gut. Und am Abend davor. Sagt mir Kid Istanbul ab und schreibt so, oh Bruder, Entschuldigung, ich hab einen anderen Gig, wo? In Kaiserslautern. Und ich so, sag mal, hackt's? Und dann dachte ich halt, also der Besitzer des Schwimmbadmusikclubs war Gerhard, oder ja, dem gibt's nicht mehr den Club. Und Gerhard war Österreicher und der Österreicher, der hat dann so, der war halt so ein Clubbesitzer, der war auch mal sehr, sehr nett zu uns immer, aber ich hatte halt auch ein bisschen Schiss vor dem und dachte, ey, wenn ich jetzt dem auch noch komme, dass auch noch der DJ, der Einzige, der wirklich Tickets verkauft und bla, auch noch abgesagt hat, scheiß drauf, da kommen ja sowieso Leute hin und hab einen Kumpel von mir, Ole, einfach, der wirklich ein super DJ ist, aus Hamburg, riesengroßer, legt dort vor groß vielen, vielen Leuten auf, hab dem gesagt, du kriegst die Gage, du kommst runter, wir zahlen den Zug und dann machst du das jetzt. Alles cool, alles super, an dem Abend waren wir da, der Abend war sogar okay, es war voll, es waren alle da, ich habe dann das Geld geholt für Istanbul und habe den ausbezahlt und alles gut. Und am nächsten Tag, wir haben da auch schon immer amtlich gesoffen, muss man sagen, und dann wurden wir um 9 Uhr, hat er mich rausgeklingelt auf dem Handy und ich musste sofort hinkommen und dann war ich im kompletten, wir mussten beide hin und dann wurden wir am Sonntagmorgen um 9.22 Uhr von dem österreichischen Besitzer gefeuert und hat gesagt, ihr seid raus. Und ich so, was ist denn los? Und er so, Paul, für wie dumm hältst du mich eigentlich? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer sich zur Hölle DJ Kid Istanbul nennt. Ja. Und dann bin ich mal hin, habe mir das angeguckt und dann steht da ein blonder 1,90 Meter Mann, der aus Schweden kommen könnte. Und dann dachte ich mir, Ripke verarscht mich doch und habe kurz im Internet recherchiert. Es hat genau 8 Sekunden gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass da nicht DJ Kid Istanbul auflegt. Du kommst später und holst dir die Kohle für DJ Kid Istanbul. Verpiss dich aus meinem Club. Und hat uns wirklich hochkant rausgeschmissen. Und wir mussten dann sofort gehen. Das war so ein Gang nach... Es war so peinlich. Aber
wollt Donnerstag sagen, wurden ein wieder Gang nach eingesperrt.
Ja, ein Gang nach Canossa. Sagt man das nicht so?
Ja, aber es passt ja irgendwie nicht so in die Geschichte. Das war ein Gang nach Canossa.
Für was steht denn ein Gang nach Canossa? Dass man...
Keine Ahnung, das ist der Walk of Shame halt, ne?
Ja, genau.
Also ich weiß nicht, wo es herkommt oder was der Ursprung ist. Da bin ich jetzt leider nicht vorbereitet. Aber ich finde es geil, wenn in so eine super coole Geschichte von Hip-Hop und Betrug und da geht es um Kohle und dann kommt auf einmal so ein gebildeter Satz dazwischen wieder. Das war so ein Gang nach Canossa, das war wirklich unbelievable.
Ja, weil wir da halt wie räudige Straßenhunde einfach da saßen und der uns einfach herbestellt hat und wieder rausgeschmissen hat. Aber am Donnerstag hat er uns wieder eingestellt, weil ja der Freitag wieder Black Music im Blue Fish sein musste. Da hat er angerufen und gesagt, ihr könnt wieder vorbeikommen. Und dann hat er aus erzieherischen Gründen hat er gesagt, ihr müsst viermal umsonst auflegen. Ich habe da eh nur 240 Euro gekriegt oder sowas zusammen, also jeder 120, aber er hat eine Strafzahlung durchgezogen und das war mein größter Betrug. Wir haben zu lange jetzt schon geredet.
Ja, wer ist unser erster Werbepartner, Schatz? Eigentlich hättest du zu der Zeit schon ein Samsung Galaxy A-Series Handy dabei haben müssen, weil dann hättest du das alles festhalten können. Unser Partner, der erste, ist samsung.de/galaxy-a-serie. Ihr kennt wahrscheinlich alle Galaxy A40, A50, A70. Ab Juni kommt auch das A80. Ich glaube, man muss generell nicht viel zur A-Serie noch sagen. Das ist genau das Telefon, was man benutzen sollte, wenn man live gehen möchte, wenn man die Medien so nutzen möchte, wie man heutzutage Medien nutzt. Wahnsinnig gute Kamera, wahnsinnig gutes Display, wahnsinnig langanhaltender Akku. Und jetzt gibt es aber eine Besonderheit, die wir hier euch mit anbieten wollen. Und zwar könnt ihr euch zusätzlich zum Telefon, wenn ihr auf die eben genannte Seite geht, noch einen Gutschein von Adidas im Wert von bis zu 120 Euro dazu holen. Das Ganze geht nur bis zum 6. Juni und ist dann einlösbar im Online-Shop von Adidas. Und ich glaube, wer darüber nachdenkt, sich ein neues Telefon zu holen, sollte sich dann einfach mal die Galaxy A-Serie anschauen und sich dann am Ende dir vielleicht den Style im Doppelpack holen, nämlich ein neues Telefon und noch einen Gutschein von Adidas. Das muss man ja dann immer anrechnen. Also ich bin so ein Typ, ich mag das immer, wenn man noch sowas mitkriegt, was dann einen Gegenwert hat von Summe X. Ne? Das funktioniert bei mir immer, wo ich mir denke, ah geil, das kostet ja dann eigentlich genau die Summe weniger. Deswegen, bitte, bitte, wenn ihr euch Gedanken macht, euch ein neues Telefon zu holen, schaut euch da mal an hier, samsung.de/galaxy-a-serie. Da findet ihr alle weiteren Infos dazu. Und dann ein neues Telefon holen und einen Online-Shop-Gutschein von Adidas von bis zu 120 Euro dazu holen fürs A50, A70 oder A80. Und ja, viel mehr kann ich nicht sagen, außer dass es ein gutes Handy ist.
A80 ist das Flaggschiff und das kommt erst im Juni.
Das kommt erst im Juni, genau. Das ist das ganz Große dann. Das ist ein Mega-Ding. Ja, jetzt aber ich bin tatsächlich total heiß auf Monaco-Stories aus dem einfachen Grund, weil das ja...
Gleich. Ja, ich will erst mal von gestern erzählen.
Ja, Entschuldigung.
Mir brennt was auf den Lippen.
Was war gestern? Erzählen.
Also, ich bin gestern dann von Monaco mit den Verrückten über München mit der Lufthansa nach Ibiza geflogen. Bin dann hier angekommen und dann habe ich, also Sonntagabend war Opening auf Ibiza, Solomon im Pascha. Das ist, glaube ich, also da wird viel geraved und sehr viel gefeiert. Und das ist immer eine Riesenparty und die geht immer in die Morgenstunden. Also Solomon ist ziemlich bekannt dafür, dass er sehr, sehr lange auflegt.
Ja.
Und dann so krasse, wahnsinnige Sessions macht und tatsächlich auch mega geil und alles cool. Und so ist es passiert, dass immer nach dem Opening oder immer manchmal gibt es wohl eine sehr private und sehr geheime oder so halbgeheime Aftershow-Party dazu. Mhm. Also wo dann Solomon danach noch auflegt, weil er noch nicht genug gekriegt hat mit seinen Freunden, mit engen Leuten, was auch immer. Und das findet immer im, Cave. Gehst du später noch ins Cave? Afterparty im Cave. Und okay. Ich fand, das klang schon immer so geil,
ja,
dass ich habe es schon letztes Jahr ein, zwei Mal gehört und was auch immer. Und dann dachte ich, hey, das ist mein, also Live-Goal, ich will mal ins Cave. Es gab, in Heidelberg gibt es das Cave, wird ja ähnlich geschrieben, aber bei uns wird es halt Carve ausgesprochen.
Ich kenne auch
von Jazzkeller.
Ich kenne auch Slakage von der Reeperbahn damals.
Ja, aber ja, ja.
Aber es ist ja kein, aber es hat ja auch, nee, aber es hat auch immer so eine Magie ausgestrahlt. Und Cave, ich habe es auch schon öfter gehört im Kontext dieser Solomon-Partys da, wo ich dann auch mal dachte, so, oh Mann, ey, da muss ich mal hin.
Genau. Gestern war es soweit. Ich war
da. Du warst da.
Ich bin hingekommen, man fährt wirklich eine halbe Stunde über irgendwelche Wege, man kriegt keine Adresse, sondern nur einen Standort von Privaten und alles so ein Riesenthema. Also bis man dann da irgendwo ist, dann kommt man dorthin, dann ist dort einer mit einer Liste. Die Liste ist, ich sag's mal so, ich stand nicht auf der Liste,
ja,
aber ich wusste von jemand anderem, der auf der Liste steht, der aber nicht kommen konnte, habe also seinen Platz genommen. Ja. Ich glaube, das geht ja irgendwie klar. Der hat auch gesagt, das ist okay. Einzige Problem war, der andere war eine Frau. Hat aber geklappt.
Wirklich?
Ich sag's mal so, ja.
Wie hieß du mit Vornamen?
Pia. Pia.
Pia.
It's a Jewish name, you know?
Ja, ja.
Hab aus meiner, naja. Also, auf jeden Fall hat's geklappt. Ich bin reingekommen, alles cool. Man parkt dann so und so, so komische, weirde Straßen und was auch immer. Und alles so wirklich überall an jeder Ecke Securities und so richtig volle amtliche A-Liga-Securities. Also auch sonst, man sieht ja manchmal so diese absoluten Erstliga-Typen, die nicht mehr so bullige Bouncer sind, sondern so richtige Securities, weißt Athleten du? Also, und die überall mit Knopf. Ja, und auch so, also so pff, ja, es ist schon, also es war schon, und die standen überall rum, bestimmt 80 Securities schon, die haben schon das Gelände komplett, also schon zwei Ecken davor wurde man so durchgelotst.
Also
und
das
so
heißt, es
war
ist
so
auch
richtig,
nicht so eine kleine Privatparty irgendwie auf einer Finca, sondern total geil organisiert schon mal.
Voll, mit einer Tür, also wie gesagt, mit der Gästeliste und auch der, also ein Mensch stand nicht drauf, das hat den überhaupt nicht interessiert, also war auch gar nichts, war so, ja. Also der Typ mit der Gästeliste war so, ja, quatsch mich nicht voll. Jeder sagt hier. Jeder, der hierher kommt, sagt, er steht eigentlich auf der Liste und so. Und zwar dann was. Also es war wirklich, es war interessant. Und dann kamen wir rein und dann läufst du so entlang und parkst dein Auto und läufst dann so hoch und läufst durch so einen Garten durch und was auch immer. Und irgendwann kommst du oben hin. Dann war da so ein Pool. Und an dem Pool hat der Sohnemann aufgelegt und alle raven so. Es war wie eine Coachella-Party sozusagen. Also gute Laune, es war tagsüber, 17.30 Uhr oder sowas. Mhm. Mega, mega geiler Rave, alles cool. Und wir sind so da, wir feiern da so und tanzen ein bisschen. Ich habe, ah, geil. Weißt du, wen ich getroffen habe?
Nee.
An dem Pool?
Nee.
Young Huan.
Nein!
Und ich habe Conny eine Sprachnachricht geschickt, wie er sagt, Pistazie, Salzkaramell, okay, cool.
No
er feiert
way.
Tierisch ab. Er hat gesagt, es ist mega geil. Der wusste, ich kannte ihn nicht. Der war ultra nett, mega sympathisch, ein geiler Typ. Und auch, also so die Definition eines Künstlers. Also fand ich wirklich beeindruckend, wie geil der gestern war. Mega sympathisch,
mega
geiler gut. Typ.
Man muss vielleicht, die treuen Zuhörer wissen es, aber okay, cool, der Song von Young Huan ist quasi auch eine Reminiszenz an den Eisladen von Conny, den wir in Heidelberg, wie heißt der, Wittel? Nee, Heidelberg, wie
Wiebling.
Heißt? Wieblingen, genau, supporten. Ach, mega gut.
Aber es ist anders, also der Eisladen heißt wegen Young Huan.
Ja, ja, okay, cool. Natürlich, aber ich wollte es jetzt gerade extra groß und anders verkaufen.
Ja, auf jeden Fall. Aber er wusste es auch schon. Er hat schon gesagt, ja, was ist mit dem Eisladen? Ist ja geil. Und er redet auch genauso, wie er halt rappt. Natürlich redet er so, aber es ist mega geil und fand es aber total nett und hat gesagt, ja, geil und kriege ich dann ein Eis mal umsonst und so weiter. Und ich sage, ey, du kriegst dein ganzes Leben Eis umsonst. Das ist alles
mega.
Alles mega. Er spielt ein paar Festivals, vielleicht kriegt man hin. Das nur so am Rande.
Ja.
Dann raven da alle und alle machen. Krass beeindruckend, dass nicht ein Handy draußen ist. Ich weiß nicht, warum und wie und weshalb, aber ich habe nicht einen Menschen gesehen, der Insta-Stories gemacht hat. Und ich habe da normal einen Blick für, weil ich das schon immer scanne. Das waren wirklich so, also auf Coachella-Party, es war sehr wie eine Coachella-Party, sehr, sehr hübsche Leute nur. Also wirklich so alle stylisch angezogen und gut gelaunt und sehr, sehr hübsche Menschen einfach. Aber auf den Coachella-Day-Partys sind halt die ganze Zeit Handys draußen. Alle filmen sich nur. Also und dann dadurch wird es nicht so echt. Weißt du? Also man hat da immer das Gefühl, wie viel ist jetzt gespielt und was auch immer. Und danach sind sie immer nicht so gut drauf, wie wenn das Handy an ist. Aber da war kein einziges Handy an. Die ganze Zeit. Da filmt niemand. Das ist, glaube ich, so ungeschriebenes Gesetz, dass niemand dort Insta-Stories oder was auch immer macht. Das fand ich zumindest
geil.
Interessant, weil wirklich einfach geil geraved wurde und alle ausgelassen gefeiert haben. Und der legt dann auf und irgendwann, das wird immer draußen am Pool so lange gefeiert, bis die Polizei kommt. Und wenn dann die Polizei kommt, geht's in die Höhle. Und ey, du machst dir keine Begriffe. Es ist halt wirklich, das Haus steht oben auf so einem Hügel.
Fuck.
Und es ist wie bei den Flints. Dann gehst du drumherum durch so einen Garten und überall sind so Spots, die so beleuchtet sind. Und überall sind Leute in diesem Wald drumherum. Und dann ist da wirklich so ein großer Türsteher, der so ein, wie bei den Flintstones, kein Scheiß, so einen großen Stein zur Seite macht und dann wummert so die Musik aus diesem Ding
no
raus, dann gehst
way.
Du rein und danach geht's wieder zu. Es ist unfassbar. Es war wirklich das Krasseste.
Scheiße.
Es ist ganz, ganz ein Ultrasound da drin, eine Ultra, alle geil gelaunt und raven und feiern und alle, also.
Hast du getanzt?
Fucking fast. Die ganze Zeit. Ich habe durchgehend getanzt.
Das ist verrückt. Ne? Ich bin auch null der Tänzer. Aber bei so einer Musik, wenn die gut ist und einen irgendwie packt, dann drehe ich auch komplett durch.
Unfassbar.
Also, oh, mega geil, aber das freut mich, dass du es gesehen hast. Wahnsinnig, ne? Das hört sich ultra an.
Ultra. Und dann geht man da irgendwann weg und dann sind irgendwelche ins Pascha und in die DC-10 ist auch der Montags-Rave und so weiter. Und da sind dann alle noch meine Clubs danach. Aber auch, also wirklich eine mega geile Party. Und den Tag über, also so am Abend, war ich am Pool und war schon so, irgendwie erinnert mich das an was hier. Und war die ganze Zeit so, aber ich wusste, ich war noch nie in dem Haus, ich war noch nie bei der Party und so. Aber irgendwo hat es irgendwas getriggert, so. Muss man auch sagen, dass ich ein bisschen Zauberflöte gespielt habe. Ja. Und war so, hä, ist irgendwie strange. Dann gehen wir runter und gehen wieder zum Auto und so. Und dann war auch wieder, dann gehst du an so einem offenen Wohnzimmer vorbei von diesem Haus. Also da wohnt ein griechischer Millionär, der ein Kumpel von Solomon ist. Der wohnt auch ganz normal und der macht diese Aftershow-Party dann immer so als Ding. Und dann hast du reingeguckt und ich so, es kommt mir auch bekannt vor irgendwie. Mhm. Und am Parkplatz war es dann auch so, da waren so kleine asphaltierte Straßen und ich war so, hä, das ist irgendwie weird, dass da so wie so Curbs waren, die angemalt und so Reifen überall. Und irgendwann...
No way!
Irgendwann, kurz bevor wir nach Hause fahren, triggert's bei mir, es sind alles die Dinge aus Nico Rosbergs Kindervideo, was ich geschnitten habe.
Ja, ich erinnere mich.
Erklären. Ich habe irgendwann einen Filmer mit Georg Neuter ausfindig gemacht, der Nico Rosberg auf seinem... Der hatte eine eigene Kartbahn an seinem eigenen Haus. Und da gibt's halt so unfassbare Kinderaufnahmen von dem Vater Keke Rosberg, der als aktiver Weltmeister mit seinem Sohn Kart fährt und so über Vater-Sohn-Liebe und so weiter. Und das habe ich während einem Flug dann mal zusammengeschnitten auf einen Ed Sheeran-Song. Und das haben wir, oder das hat Nico gepostet, als er Weltmeister geworden ist, nur mit Thank You. Also es war so eine große Hommage an seinen Vater und an die Familie, auch an die Mutter sehr intensiv. Und diese ganzen Kinderbilder habe ich halt alle gesichtet und habe sie dann zusammengeschnitten. Und es ist 1:1, ich habe es mir dann heute Morgen angeguckt, 1:1 der Pool, das Wohnzimmer, die Dings, der krass abgefahrenste, also so der, ich meine, das ist wirklich bekannt, dass es, das Cave ist so wirklich, also es ist eine Institution, würde ich fast sagen, ja, auf Ibiza, ist anscheinend, ich hab jetzt noch keine Bestätigung für diese Information, aber ist anscheinend das Haus von Nico Rosberg, wo der aufgewachsen ist. Und da, also die Kartbahn ist hundertprozentig auf dem Grundstück und der Pool ist hundertprozentig der Pool, in dem er geschwommen ist als Kind. Und was das mit meinem Gehirn gemacht hat, dass ich habe wirklich 6 Stunden gebraucht, bis ich gecheckt habe, woher ich schon mal gesehen habe, und dann ist mir alles entglitten. Und es war so krass geil. Und
mega gut. Ja,
also, und mich würde interessieren, ob es diese Grotte davor schon gab. Also weil das ist ja so, das ist so eine Tropfsteinhöhlenmäßiges Ding. Ja.
Aber wer weiß, ich meine, da hatten wahrscheinlich die wilden 80er-Partys von Keke Rosberg, die hatten es wahrscheinlich auch in sich. Sicherlich haben die da auch mal gefeiert.
Muss man mal rausfinden. Hast du ja wahrscheinlich
Möglichkeiten.
Ja, ich werde weiter... mich informieren, ob diese Geschichte so stimmt und ob das wirklich das Haus ist und ob das alles so. Ich bin zu 99% sicher.
Ich dachte jetzt gerade ganz kurz, die Geschichte geht dahin, weißt du noch, als wir mal zusammen auf Ibiza gewesen sind und auch immer von dem Haus gegenüber auf dem Hügel, kannst du dich noch erinnern?
Ja, ja.
Immer die Musik kam und wir immer dachten, was ist denn da los? Weil das war dann immer so einmal die Woche Ausnahmezustand und man kam immer nicht dahin. Ich dachte, du sagst jetzt, und dann sind wir raus und dann habe ich gesehen, weißt du noch, wo wir damals im Urlaub waren? Aber die Geschichte ist noch viel krasser.
Völlig wahnsinnig. Irre. Aber also, und generell Ibiza-Vibes. Ich mache jetzt hier ein Shooting, heute fotografiere ich für die Hedonist Post, für das Magazin, da kommt das nächste Magazin demnächst raus. Dann habe ich am Freitag, bin ich selbst Model für meine Klamottenkollektion, ne? Die kommt jetzt raus. Und
das piepsen wir, Entschuldigung.
Können wir das bitte piepsen, was gerade passiert ist? Muss ja nicht jeder sein.
Das weiß ich doch nicht. Du musst mir doch sagen, was davon kommuniziert ist und was nicht.
Ja, wir haben es ja jetzt gerade gepiepst, insofern ist ja...
Ja, ist alles gut. Wunderbar. Aber trotzdem muss ich mich ja kurz für den Moment hier nochmal entschuldigen. Das müssen wir piepsen. Okay, gut. Ja.
Das ist schon okay. Ja.
So wie du damals den neuen Headsponsor von St. Pauli verraten hast.
Das
können wir auch piepsen. Entschuldigung,
ich glaub, das sage ich. Inzwischen nicht. Ist es raus.
Ja?
Und inzwischen ist aber auch raus, dass ich das... Ja, ja, ich weiß es. Ich habe es gesehen. Die Mannschaft war in Tennessee, glaube ich, und hat es dort, hat Jack Daniels Fabriken angeschaut. Deswegen darf man das jetzt sagen. Aber also ich habe es, glaube ich, zu einem Zeitpunkt gesagt, wo das noch nicht klar war. Und ich habe auch nur, weil die haben mich halt gefragt, ob ich da mit hin will zu Jack Daniels in Tennessee. Und deswegen dachte ich halt, das ist ja ohne Diskussion.
Das ja,
man muss manchmal vorsichtig sein. Ja. Ja. Ist ja jetzt auch
ist halt auch blöd, wenn man zu intelligent ist und A und B miteinander verbinden kann.
Also ich glaube, das ist jetzt kein Feature von mir, aber der, du kommst ja auch auf die Insel am Donnerstag.
Ich komme auch auf die Insel, ja.
Oder? Und dann raven wir ein bisschen gemeinsam.
Nee, und, ich muss ja arbeiten.
Ja, aber komm einmal, einmal kurz ein bisschen in einen Club.
Ich kann doch jetzt abgefahren. Nicht Ja sagen, weil ich allen erzähle, dass ich zum Arbeiten dahin fahre. Wenn ich jetzt
sage, du gehst natürlich zum Arbeiten dahin.
Und ich habe auch tatsächlich einen vollen Kalender und habe viel zu tun. Du hast ja auch gar keine Zeit, weil du Fotos machen musst. Und Samstagabend hast du gesagt, gehen wir essen und Sonntagmorgen muss ich schon wieder los.
Kann sein, dass ich für Samstag noch einen anderen Plan habe.
Aha.
Da muss ich die Spontanität...
Das Joko W. testen.
Ja, die wird getestet. Ich sag's dir aber erst am Donnerstag, weil ich es noch spontaner haben will.
Okay, gut, aber ist für mich kein Problem. Ich hätte aber eventuell am Samstag auch noch einen Plan.
Okay, ja. Das ist gut. Dann haben wir eine der Regeln, die ich
und ich habe das beste Auto der Welt gemietet.
Wie kann man denn ein Auto gemietet? Was für ein Auto hast du gemietet?
Ja. Ich wollte halt, weil die ich besuche, kann man ja vielleicht kurz erzählen, zwei Herren, ich werde jetzt noch nicht erzählen, wer sie sind, zwei Herren und mache diesen kleinen Interview-Podcast für den Sommer, wo ich mir wünsche, dass einfach Leute sich den dann anhören, wenn sie am Strand liegen und ein bisschen was zum haben, wo sie sich Gedanken drüber machen, also Alternative zum Buch, wenn man so will. Und treffe zwei sehr interessante Menschen auf der Insel, die ich interviewe beide für diesen Podcast und die wohnen aber beide sehr, sehr ab vom Schuss. Und dementsprechend habe ich mich schlau gemacht, wo man denn so ein 4x4-Vermietung, also Jeep-Vermietung auf der Insel findet. Und bin dann auf so einer Land Rover Defender-Vermietung gelandet. Und ich liebe Defender. Und habe dann einfach nur da hingeschrieben und habe gesagt, so hier, ich hätte gerne Defender für die Tage. Habt ihr noch einen? Ja, haben wir kein Problem. Das ist der Preis. Ja, ist genauso, kann mir auch Fiat 500 mieten bei Check24. Kostet genauso viel. Dachte ich mir, super. Und dann schickt die mir mit der Buchung ein Foto. Und ich habe einen sandfarbenen Defender auf dem ganz fett an der Seite dran steht Camel Trophy.
Paris-Dakar.
Ja, das ist wirklich eher wie so ein Promo-Auto, weißt du, wie so Teams, die irgendwie Kippen verteilen oder so, wo ich nur zurückgeschrieben habe, so, ich habe total Bock auf das Auto, aber hätten sie vielleicht einfach einen neutraleren, wo ich jetzt nicht irgendwie Werbung für eine Marke fahre, ich habe jetzt nicht so Lust, weil es auch so die Vorstellung, wenn du bei den beiden Herren da vorfährst und dann sagst so, ja, das ist mein Auto, aber habe ich von der Autovermietung, das glaubt dir ja kein Mensch, warum fährt man denn so ein Auto? Und jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, ob ich die Karre umtausche.
Gibt's Camel überhaupt noch?
Weiß ich, doch, gibt es noch. Es
wird eher so in Retro-Shirts angeboten, mit Atari zusammen oder so.
Sandfarben und es steht Fat Camel Trophy drauf und sie meinte dann aber so, nee, sie hat nur den. Dann habe ich gesagt, okay, dann behalte ich ihn, weil ich glaube, ich brauche halt einfach einen Jeep, weil die Wege zu den ibizenkischen Finken, die dann irgendwie da im Land sind, sind ja teilweise schon sehr abenteuerlich. Ich weiß noch, wie damals immer der Mietwagen aufgesetzt ist. Und man dann am Ende happy war, dass keiner den Unterboden kontrolliert hat bei der Abgabe. Aber das wollte ich jetzt nicht für die 4 Tage da irgendwo noch liegen bleiben. Ja. Ja. Ich werde, also falls ihr nicht mit mir rumhängen wollt, ist cool für mich, weil ich habe auch ein Auto, was sehr,
ich muss, also sehr unauffällig ist. Ich würde dir da tatsächlich widersprechen auf eine Art. Deswegen, also so das wirkt eher wie ein cooles Paris-Dakar-Auto und das ist keine Werbung. Das ist ja kein, du hast ja nicht eine Red Bull-Dose auf deinem Heck. Also so, da würde ich jetzt verstehen, dass du sagst, hey Leute,
ich hätte gerne einen Mini-Cabrio. Ja, sorry, wir haben nur noch einen mit einer Red Bull-Dose drauf.
Wäre aber recht abgefahren, wenn du auf Ibiza einfach nur noch solche Promo-Autos anbietest.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich die haben ganz viele, okay. So ganz viele bunte Karren. Also jetzt mache ich Werbung für den Anbieter und wahrscheinlich ist es total dumm, weil man dann da nie wieder ein Auto bekommt. Das ist ein ganz kleiner Anbieter, der hat nur so Land Rover Defender und David schreibt die gerade in unseren Kommunikationschat, ökologisch not correct, doch, weil die sind uralt, die Karren und dementsprechend haben die ihre quasi ganzen Produktions-CO2-Ausstöße schon lange, 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 lange abgegolten. Und das ist wahrscheinlich besser, als wenn ich mir jetzt ein niegelnagelneues Auto hole, was dann in 4 Wochen wieder von der Insel fliegt und dann irgendwo verkauft wird. Also da muss ich dir leider widersprechen, David. Es ist ökologisch korrekt.
Was aber noch viel korrekter ist, ist Moja, die Busse. Oh. Das ist tatsächlich der größte, abgefahrenste, neueste Shit, den ich gesehen habe. Als ich in Hamburg auf dem Weg zum OMR ausgestiegen bin, dann waren diese geilen, mega, die sehen tatsächlich geil aus.
Ultrasick.
Und man sagt Moja dazu, oder?
Ja.
Es wird M-O-I-A geschrieben und es wird tatsächlich quasi unter moja.io ist die Adresse und Moja holt dich ab. Das ist, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich leider sagen, aber ich habe mir erklären lassen, wie es funktioniert. Das ist sogenanntes Ride-Sharing und man teilt sich sozusagen die erste Fahrt, also man fährt, grundlegend teilt man sich die Fahrt mit anderen. Und es ist ein Bus,
genau.
Also es ist ein kleiner Bus, würde ich sagen. Und alle, die in eine ähnliche Richtung möchten, sind dann da. Und wir sind, also als ich abgeholt worden bin am Flughafen und ich mit einem Moja-Bus, den haben wir überholt, ehrlicherweise, weil wir wahrscheinlich schnell gefahren sind, zu schnell. Aber als ich vorm Hotel stand, kam der genau an. Also die fahren ja immer noch sehr, sehr direkt und das ist relativ, es fängt in Hamburg jetzt, glaube ich, gerade an. Und genau. Ist der größte Ridesharing-Service Europas. Und in Hannover ab 15.04. wird das Ganze, wie gesagt, auch sauber seit 15.04., würde ich sagen, über die Moja-App zu buchen. Und es gibt kostenloses WLAN. Es gibt 6 komfortable Sitze mit viel Beinfreiheit, eigener Lichtquelle und Handy-Ladegerät. Also Möglichkeit dort. Ich hoffe nicht, ich habe gelesen, um mal kurz abzuschweifen, dass russische Hacker in London Ladegeräte in der Wand haben stecken lassen mit Universal-Travel-Adapter-Kit dran und einem Kabel. Und dann haben Leute die mitgenommen und haben ein Jahr lang ihre Handys damit geladen.
Nein.
Also die waren einfach in irgendeinem Terminal und es war getrackt. Und die haben die ganzen Daten von den Handys und so haben die ganzen Phishing-Daten von den Leuten geholt, weil die einfach die niederträchtigste, also oh geil, ist ja umsonst, das nehme ich mit. Und dann haben sie es aber hingekriegt, dass es halt überall passt. Also, und London ist halt wahrscheinlich so ein Hub. Und da haben die immer durchgehend einfach welche stecken lassen und haben dadurch unfassbar viele Daten gefischt. Nur mal so, das gibt's natürlich nicht im Moja-Bus. Dort ist alles kontrolliert. Es ist nie weiter weg als 250 Meter. Die virtuellen Haltestellen. Es ist natürlich emissionsfrei und es ist leise. Und ehrlicherweise ist es vor allem vom Flughafen zurück, es ist tatsächlich mega geil. Und es ist schon, also ich fand es relativ abgefahren, weil ich behaupte, dass ich in Kalifornien lebe und da die abgefahrenen Sachen eigentlich erklärt werden und ich das eigentlich immer geil finde. Aber das ist was, das gibt's nicht. Nicht mal im Silicon Valley, sondern das gibt's in Hamburg. Da ist Hamburg weltweit wahrscheinlich der Führende. Und das finde ich ziemlich abgefahren. Das ist richtig geil.
Was ich geil finde, genau was du gesagt hast, es sieht geil aus, es ist ultra praktisch. Und ich hätte sogar Bock, und das verstehe ich dann immer nicht bei Autokonzernen, warum die Karren nicht bauen, weil dieser Bus ist wirklich nur für diesen Service gebaut worden bisher, warum dieser Bus nicht angeboten wird. Ich würde mir ungelogen, weil ich immer Bock habe, lange Strecken dann sehr komfortabel zu reisen und da ist dann Autofahren, wenn man mit mehreren Freunden unterwegs ist oder so, oder als wir hier unsere Podcast-Tour gemacht haben, da wäre so ein Bus mega gewesen. Warum kann man so einen Bus da nicht auch kaufen? Ich finde, der sieht so geil aus, also genau was du gesagt hast, der sieht so gut aus. Ich hätte voll Bock auf so einen Bus.
Brauchst du aber die Lizenz dazu, oder?
Ja, dann
hole ich mir noch einen Bus. Was willst du denn? Ja. Was war das eigentlich? Also, du hast mir so ein Foto, war das ein Schwan? War das ein Tretboot? Was zur Hölle war das für ein Foto, was du mir geschickt hast?
Ich war unterwegs. Der englische Garten ist so riesig und ich habe den noch nie erkundet.
Das war im englischen Garten?
Ja. Und ich bin am Wochenende, Wahnsinn. Wirklich habe ich den englischen Garten.
Das war Garten, aus wie der Gardasee. Ich dachte, ja, du bist gut. In Italien. Und
es ist
und
jetzt fest. Auch ein bisschen übertrieben.
Naja, komm,
das war Gardasee. Schon. Nein, aber das ist, was verrückt war, aufgrund dessen, dass so viel geregnet hat in Bayern, waren in München die Isar auch total, also wirklich ultra hoch. Und das Wasser war so ganz weiß und milchig von dem ganzen Zeug, was da reingespült wurde, aus den Bergen kommend. Und dementsprechend war der See im englischen Garten auch so. Und ich habe halt einfach so eine Erkundungstour gemacht durch den englischen Garten mit dem Rad und es war einfach ultra geil. Dann habe ich diesen Tretbootverleih da gefunden, dann habe ich mir noch ein Tretboot geliehen mit Freunden, als wir da unterwegs waren. Und dann sind wir Tretboot gefahren. Da dachte ich, schicke ich dir ein Foto vom Tretboot fahren. Das war tatsächlich ein kleines Tretboot. Ich habe mich gefühlt, wie, ist jetzt ein sehr weit gegriffener Vergleich, aber vor einem Jahr war ich in New York und bin hier mit einem Freund, Friedemann, für die JWD da gewesen und dann sind wir auch für eine Story da über den Lake da im Central Park gerudert und fand es total flashig und ich hatte da super Bock drauf. Das war wirklich mega geil. Das sind so Sachen, man macht immer nicht die Sachen, die so vor der Haustür liegen, genau wie in Berlin. Ne? In Berlin habe ich nie die ganzen Museen besucht. Das macht man jetzt immer, wenn man dann so zu Besuch ist und man fragt sich so, ey, ich habe hier fast 12 Jahre gewohnt, warum mache ich das nicht? Oder warum habe ich das nicht gemacht? Und genau das Gleiche dachte ich mir so jetzt am Sonntag, nee, fuck it, ich fahre jetzt mit dem Rad los und habe mir ein Rennrad ja noch geholt Ende letzten Jahres und hatte mir da aber blöderweise, weil ich dachte, ja, dann fahre ich damit im Winter auf, wenn es nass ist draußen und so, ist ja auch nicht so geil, dann lasse ich mir da Schutzbleche dran machen. Aber es sah so scheiße aus, so ein geiles Rennrad mit Schutzblechen, dass ich, und jetzt kommt, bin ich ultra, 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 ultra stolz drauf. Ich habe so einen geilen, natürlich, irgendwann war ich mal beim Baumarkt und kennst du das, wenn man im Baumarkt ist und sich dann so denkt, du kaufst es billig und dann kaufst es zweimal. Das ist immer so im Baumarkt bei mir zumindest. Deswegen dachte ich, kaufe ich es direkt richtig und habe mir so einen geilen Werkzeug Koffer gekauft für ein kleines Vermögen, wo alles drin ist, was ich noch nie benutzt habe. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, am Sonntag machst du die Schutzbleche ab mit deinem geilen Werkzeugkoffer und dann fährst du mal durch den englischen Garten. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir diesen geilen Werkzeugkoffer hochgeholt, habe diese unfassbar hässlichen Schutzbleche an diesem geilen Rad abgemacht und das sind Scheibenbremsen an diesem Fahrrad. Es war nicht so leicht, die da rauszukriegen. Und das Rennrad hat so eine elektrische Gangschaltung. Das heißt, da kannst du nicht irgendwie dann rumspielen und dann einfach nur das Ding da rausholen, sondern es war sehr aufwendig. Und diese Campagnolo heißen die, glaube ich, diese komischen Schnellspanner da für die Räder. Es war sehr abenteuerlich, aber als ich das hinbekommen habe, habe ich mich gefühlt wie Finn Kliman, als er das Klimansland gebaut hat.
Also bitte.
Nein, das war so ein geiler Moment. Und dann habe ich die Reifen aufgepumpt. Ich habe mir noch so eine super sexy Luftpumpe gekauft, so aus Edelstahl mit Holzgriff und so einem großen schwarzen Dreifuß unten dran. Habe dann mein Rennrad aufgepumpt und bin in den englischen Garten gebraust und habe mich gefühlt wie der geilste Mensch der Welt. Habe dann noch diese Tretbootstrecke da für mich entdeckt. Und dann sind wir noch Tretboot-Allemann gefahren. Weil ich mich damit mit Freunden im Biergarten getroffen hatte und hab dann tatsächlich, weil mir dann einfiel, fuck, es ist Sonntagnachmittag, ich wollte doch eigentlich Formel 1 gucken, weil ich immer, Monaco-Rennen liebe ich einfach, weil es so eine absurde Strecke ist. Ich bin ja großer Formel 1-Fan, muss man glaube ich nicht nochmal betonen. Habe dann verpasst, mir das anzugucken und saß dann im Biergarten mit den Jungs und habe tatsächlich mir auf der App das Rennen angeguckt. So viel zu, wie schön ein Sonntag im englischen Garten sein kann. Aber eigentlich möchte ich nur dazu aufrufen, dass man viel häufiger mal so vor der eigenen Haustür die geilen Sachen entdecken sollte, die es da so gibt. Weil man macht, also ich persönlich mache es viel zu selten und habe mich gefragt, ich wohne jetzt auch 4 Jahre in München und ich war noch nie so richtig im englischen Garten gefühlt. Und es ist unfassbar, was das für eine riesige Parkanlage ist. Also in dem Moment wusste ich wieder, ich habe alles richtig gemacht, weil alle ja immer bei München schimpfen, hier Schickeria und Bussi und was weiß ich nicht. Du kannst in München kannst du genauso leben wie in Berlin, nur etwas schöner. Da gibt es genau die gleiche Subkultur, wenn du so willst. Da gibt es genau die gleichen Läden, da gibt es alles identisch. Halt einfach nur ein bisschen dem Alter, sag mal, dem Alter gerechter. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und war dann total geflasht, wie geil der englische Garten ist. Und war so happy, dass ich das alles gemacht habe und war so ultra stolz auf mich, als ich mit meinem. Sonst habe ich das immer gehabt bei diesem Rennrad, dass ich dachte, jetzt guckt mich bestimmt der da gerade aus dem Auto an und denkt so, ah, ein geiles Rennrad, aber warum hat der da Schutzbleche dran gemacht? Weil du siehst nie ein Rennrad mit Schutzblechen. Nur ich hatte Schutzbleche dran und habe mich immer unwohl gefühlt mit diesem Rad und jetzt bin ich endlich stolz auf dieses Rad.
Fährst du mit Helm?
Ja.
Sehr gut.
Tatsächlich.
Aber es sieht ein bisschen scheiße aus.
Ja, es sieht immer scheiße aus. Gerade, also, gerade bei mir mit dem Giraffenhals sieht es noch bescheuerter aus. Ich sehe immer aus wie Toad von Super Mario Kart.
Ich habe mich ähnlich gefühlt am Wochenende, weil ich mir in Monaco einen Motorroller selbst gemietet habe.
Ui.
Und also die Wege in Monaco sind sehr, sehr schwierig. Man läuft über Treppen und irgendwas ist gesperrt und einzeln weg. Und generell ist es so, dass in Monaco, wenn der Prinz irgendwo hinfährt, und das habe ich wirklich schon oft erlebt, dann sperren die alle Straßen, wo der entlangfahren will. Und zwar so in einer Art und Weise, dass niemand mehr sich... Und die Monegassen stehen dann auch da und jubeln ihm zu. Also auch so Dienstagmittags, wenn er zum Einkaufen fährt oder
wirklich?
Sowas. Und ja, das ist total wahnsinnig. Das immer durchgehend. Und sie fahren Lexus. So ein Mittelklasse-Stufenheck-Lexus-Auto. Also irgendwie richtig verstehen tue ich es nicht. Aber der Prinz ist dort echt, der ist noch ein echter Prinz in Monaco, muss man sagen. Auf jeden Fall ist es schwierig, hin und her zu kommen. Und erst recht mit dem Kamerazeug und so weiter. Die letzten Jahre waren immer schwierig. Und dieses Jahr habe ich mir zum ersten Mal einen Roller gemietet. Bei einem Rollerverleih, der natürlich, also jedes Restaurant, das ist ja immer so asozial. Du gehst dann in Restaurants und dann kleben die immer so halbherzig, auch noch nicht mal mit Liebe oder sowas, sondern kleben einfach nur so weiße Mini-Aufkleber über die Preise. Ich sage jetzt mal, eine Pizza kostet normal 12 Euro und dann klebt da so ein Aufkleber drüber, 34.
Wie?
An dem Wochenende kostet alles dreimal so viel. Das ist das Wahnsinnigste, was ich je gesehen habe. Die normales Hotel, also wirklich ein gutes Hotelzimmer, 4 Sterne, kostet, glaube ich, 8.000 Euro. Ein normales Hotelzimmer kostet 1.600 Euro.
Was?
Also wirklich, wir reden von Novotel. Oder, also so, das ist wirklich unfassbar, was an diesem Wochenende in Monaco. Monaco ist auch die einzige Strecke, die nicht an die Formel 1 bezahlen muss. Alle anderen zahlen ja quasi, um Teil der Formel 1 zu sein, einen Betrag. Monaco sagt, wir zahlen doch nichts. Seid ihr bescheuert? Ihr dürft froh sein, dass wir euch die Straße sperren am Wochenende. Und Bernie Ecclestone, der es damals verhandelt hat, hat dann wohl gesagt, ja gut, nee. Und auch geil, Monaco ist auch, sind auch die einzigen, die andere Werbung aufhängen dürfen. Also die haben irgendwie in diesem Vertrag, haben sie dann noch gesagt, und wir wollen auch noch 15 Plakate aufhängen. Und dann haben alle gesagt, und deswegen gibt es im Monaco-Rennen immer so völlig, also dieses Wochenende waren Werbung für Tesla-Sonnenbrillen, die nichts mit der Hauptmarke Tesla zu tun haben, sondern wahrscheinlich irgendein Lizenz. Italienischer, was auch immer. Nee, es hat überhaupt nichts mit Ach Tesla so. Zu tun. Also die heißen einfach nur, es ist völlig, und sieht auch wirklich wie so ein Stockfoto, wo eine Sonnenbrille drauf, also sieht wirklich wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Bandenwerbung in der Kreisklasse aus oder sowas. Und das ist total, also Monaco ist wirklich besonders und lohnt sich sehr anzugucken, aber vor allem mit Roller. Und ich habe dann, ich habe einen nagelneuen Roller bekommen von dem Verleiher. Mhm. Bei der Miete kann er danach wegschmeißen, glaube ich. Das ist, also die Miete hat wirklich, ich meine, das hat 420 Euro gekostet.
Für einen Roller?
Für 4 Tage oder so, für einen Roller. Für einen 50er-Roller.
Da ist mein Auto glaub, ja billiger auf Ibiza.
Ja, ich bin mir relativ sicher, dass das... Das ist den Wert des Produktes übersteigt. Also so, die Miete ist teurer als... Aber ist ja erstmal egal. Auf jeden Fall war er ganz stolz und hat mir einen nagelneuen Roller hingestellt, einen 50er. Und ich sag's, wie es ist. Ich bin da mit dem Berg nicht hochgekommen.
Was? Wie?
Das war so peinlich. Ich bin... Also der hat okay gezogen und den Berg runter ging's und danach wollte ich wieder hochkommen. Und ich hab's nicht geschafft. Und das ist, also wir reden von einer normalen Straße, die ist zwar relativ steil, aber ich hab's nicht geschafft mit dem 50er-Roller. Ich dachte halt, es ist ein Motordefekt oder sowas. Hab den angerufen, der kam relativ schnell vorbei, hab eine halbe Stunde gewartet, er ist drauf. Er ist dann rumgefahren, hat gesagt, eigentlich ist alles okay. Und hat er so einen schlechten, ce n'est pas fait pour les grandes personnes. Und hat, also es ist nicht für größere okay. Menschen gemacht. Ja. Und also ich war tatsächlich zu schwer dafür. Und es war so ein halb elektrischer Hybrid, was auch immer er da mir erzählt hat. Auf jeden Fall hat er dann mir einfach seine 125er gegeben, die, glaube ich, man nicht fahren darf, wenn man keinen Führerschein dazu hat. Ich weiß es nicht richtig. Aber damit, also er hat mir dann seinen, mit dem er kam, gegeben und hat gesagt, komm, nimm den über die 3 Tage und so, ist zwar ein bisschen älter. Damit habe ich mich echt wie der Gott gefühlt. Immer so abends in den Sonnenuntergang rein. Geil. Bin ich dann mit meinem, also es ist halt so ein komischer Roller, der aussieht wie dein Fahrrad mit Schutzblechen, sagen wir es mal so. Und der war, aber es war, also Monaco war wirklich wieder ein, erst recht durch den Roller. Wenn man jemals da ist, würde ich auch weiter raten, wahrscheinlich in Nizza. Man kann in Nizza sich einen Roller holen, wenn man eine 125er fahren kann, einfach nach Monaco rein, sich den Quatsch da mal angucken. Das war schon, bin die ganze Zeit mit Jon Olsson abgehangen, habe mit dem diverses Zeug gemacht und habe da abends, ins Rennen war auch interessant und so weiter. Und es ist halt, du kommst halt, das ist wirklich die wahnsinnigste Strecke, wie nah du da dran kommst. Ich habe dir das eine Foto
geschickt. Ich wollte gerade fragen, das eine Foto, was du mir geschickt hast, ne, das habe ich extra unkommentiert gelassen, weil ich hatte eher Todesangst um dich.
Also, weil du es ist also, wirklich, ich schwöre
dir. Man muss
das
Foto, glaube ich, kurz erklären. Du sitzt hinter einer 0815, vielleicht einen Meter hohen Leitplanke und auf der anderen Seite fährt gerade ein Formel-1-Bolide vorbei und irgendwer hat dieses Foto ja anscheinend von dir gemacht, der da auch nicht sicherer ist. Aber das Erste, was ich gedacht habe, so, Alter, was machst du denn, wenn der da die Kontrolle verliert und da durchkracht?
Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Also wirklich, du kannst halt um die Strecke laufen und dann gibt's einen Typen, der ist für ESPN in den USA, der Reporter und mit dem verstehe ich mich gut, Lawrence, geiler Typ. Und der hat mich wieder mitgenommen, der hat mich schon letztes Jahr mitgenommen. Der kennt dann so Geheimwege durch Tunnel und dann kommt man irgendwo raus. Und man darf halt als Fotograf mit dem Leibchen, also akkreditiert war ich, darfst du dann an die Strecke ran. Und das ist wirklich, also du stehst halt... Oh Gott. Ungelogen 5 Zentimeter davon weg, wenn dieses Ding, und da gibt's halt Ecken wie unten am Schwimmbad, eine Schikane, und oben am Casino. Ich war oben am Casino, da schallern die mit 220 km/h auf dich zu. Boah, und verlieren so kurz die Kontrolle. Und du siehst so, wie sie am Lenkrad rumrocken und das Auto fliegt auf dich zu. Ich habe wirklich... Tod, ich war mit den Nerven am Ende nach 1,5 Stunden Training da einmal um die Strecke. Du denkst jedes Mal, du stirbst. Du denkst wirklich, das kann nicht gut gehen. Und vor allem weiß ich natürlich auch, dass diese Leitplanke sofort dich komplett zerlegt. Und also da sind ein paar Säulen, aber also ich meine, es passiert ja meistens nichts. Aber es ist wirklich, an keiner anderen Strecke kommt man so nah. Es war wirklich unfassbar, wie nah du da dran bist und wie krass. Und ich habe danach dann auch immer, also ich natürlich gleich die Frage gefragt, seht ihr mich da? Weil das, also, du guckst denen ja ins Gesicht dann.
Ach so,
du hast ja gesehen, dass ich da war. Ja, und die natürlich, hey, wir sehen überhaupt nichts, lass mich in Ruhe. Du bist auf die Strecke konzentriert. Ich sehe doch nicht, wer da links und rechts steht hinter der Mauer. Also für mich war es absolut möglich, dass die auch mir kurz zuwinken oder ein Peace-Zeichen machen oder sowas, weil das so nah und surreal auch ist und du da halt denkst, es kann alles nicht sein. Und also diese Querstelldinger, das ist wirklich unfassbar gewesen. Sehr, sehr, sehr.
Ja, ich habe extra das Foto, weil du hast es noch mit dem Wort Set-Tourist geschickt, was ich sehr gut fand, aber ich dachte mir so, ey, da kann ich jetzt nicht drauf antworten und das irgendwie befeuern und sagen, boah, wie geil ist das denn? Weil eigentlich ist es unverantwortlich, dass du da so nah an der Strecke bist. Ich dachte auch wirklich, du hast dich da so ribgemäßig, wie man es aus Rio kennt, Richtung illegal reingeschmuggelt gedreht gehabt, aber dann darf man echt, das ist sich irre, dass man da dann so nah dran kommt. Wenn wir in Silverstone sind, ne?
Keine Chance. Also da kommst du viel weiter. Also da
ich würde mich da einmal hinstellen, weil einfach nur, weil die Geschwindigkeit, glaube ich, in dem Moment ja auch so viel, viel krasser ist als alles, was man jemals merkt.
Ey, das ist unfassbar. Wahnsinn. Das ist wirklich zutiefst beeindruckend gewesen. Und ey, am Ende, also drumherum natürlich wieder riesen, also die Jenners waren da, Kardashian war eine da.
Cristiano.
Odell Beckham Jr., für mich Cristiano, mein Bro Cristiano. aber für mich mit die wichtigsten dieses Wochenende. Ich habe schon, also wie soll ich das formulieren? Ich habe zwei Leute gehabt, die sich so seit einem halben Jahr bei mir nicht mehr gemeldet haben. Mhm. Und ich habe dann schon versucht, es ist ja, also so nicht gemeldet, auch wirklich auf, ich würde sagen, 10 SMS, 3 WhatsApp, eine E-Mail und dann auch mal angerufen. Und halt nicht, also Anruf hat glaube ich nicht geklappt, weiß auch nicht. Also auf jeden Fall waren die zwei Leute sind Thomas Tuchel, ein von mir, also wirklich einer der krassesten Menschen, mit dem ich je das Glück hatte, reden zu dürfen. Und der hat gar nicht mehr reagiert, auf gar nichts mehr. Und der andere ist Odell Beckham Jr., ein Footballspieler aus USA, mit dem ich echt auch viel gearbeitet habe und auf einmal einfach nichts mehr passiert ist. So. Und beide habe ich am Sonntag getroffen auf Monaco, in Monaco. Und also die waren beide beim Rennen. Und beide war ich so, also ich habe die gesehen und war so kurz so, vielleicht sagen sie jetzt, lass mich übrigens in Ruhe. Also so hör mal auf, mir die ganze Zeit Nachrichten zu schreiben, so du nervst oder sowas. Und beide haben mich aber so ultra herzlich umarmt und was auch immer. Und ich war dann so, aber ich habe versucht, dich zu erreichen. Und haben halt eine neue Handynummer.
Das ist alles.
Und ich hab das nicht als Möglichkeit bei mir.
Ja.
Und da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig halt physischer Kontakt ist, dass du halt Leute irgendwie wieder triffst und dann irgendwie so siehst. Und wie, also ich habe mir wirklich Sorgen gemacht bei beiden und dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht oder ich habe irgendwas drumherum, weil das mich so beschäftigt hat und ich auch nicht mehr, also irgendwann dann auch nicht mehr nerven wollte und dachte, na gut, dann habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht oder was auch immer. Aber also, und keine Ahnung, die halbe Stunde mit Thomas Tuchel hat mir schon wieder gereicht, dass der ist so ein geiler Typ.
Noch nie getroffen.
Das ist so unfassbar. Das musst du, also der ist wirklich, der hat damals sein Sabbatical, der hat ja immer ein Sabbatical gemacht, zwischendrin und in der Zeit war ich oft in Frankfurt beim DFB und war immer danach mit ihm bei so einem Japaneressen. Das ist schon ein wirklich, der hat mich, also wenn der ist in einer Liga an den mich inspirierenden, also die Top-Leute, die mich inspiriert haben, Bernd van Geldern, Thomas Tuchel, Oliver Bierhoff, Joko Winterscheid, Materia, Niki Lauda, und David Osterkorn.
Hoffentlich habe ich jetzt niemanden vergessen. Mit der Reihenfolge kann ich leben. Finde ich gut.
Und,
aber da also, siehst du mal, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne, aufgrund dessen, dass jeder so ein ich denke mir das manchmal, wenn man so unterwegs ist, habe ich vorgestern noch gehabt, wenn du so Leute vor dir hast, wie viele Leute telefonieren oder am Handy irgendwie gerade schreiben, wo ich mir gedacht habe, ey, früher hast du das Haus verlassen und dann warst du in dem Moment nicht erreichbar. Dann warst du erst wieder erreichbar, wenn du quasi zu Hause warst oder im Büro warst, wo wieder ein Telefon gewesen ist. Und das heißt, die Zeit war ganz anders. Und wie sich durch diese Veränderung der Nutzung von Telefonen und Nachrichten und die ewige Erreichbarkeit, in welcher Geschwindigkeit dann auf einmal auch Entscheidungen gefällt werden können, was ja alles noch mal mehr beschleunigt. Und wo ich mir gedacht habe, so wie verrückt das ist, dass man eigentlich alles so per Knopfdruck in seiner Hosentasche hat, um sofort einen Kontakt aufzubauen und so dieses Persönliche, so sehr das dann manchmal auch so, wenn man sagt, ja, ich wollte mich mal melden, wie geht's dir denn? Es ist halt nicht das Gleiche, wie was du eben gesagt hast, einfach mal wieder jemanden sehen, also auch mal so diese persönliche Ebene zu haben, wie selbstverständlich es aber ist, dass man halt einfach immer ja, mir geht's gut, danke, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut und das war's dann so. Dann doch eigentlich lieber die Person treffen, weil es ist ja schon dann auch so der Kreis derer, mit denen man wirklich gerne viel Zeit verbringt, ist ja ein sehr enger. dann doch lieber hingehen und sagen, ey, dann müsste ich mir eigentlich mal einen Tag Zeit nehmen, anstatt eine Nachricht zu schreiben und dann da hinfahren und dann treffen. Ich habe hier Felix damals, kennst du ja auch, einer meiner besten Freunde und du kennst ihn auch länger, den habe ich damals an seinem Geburtstag überrascht und bin einfach da hingefahren, weil ich mir die Zeit nehmen wollte und fand es halt so geil, dass also A, für mich selber geil, dass ich mir die Zeit genommen habe, dass ich einfach gemacht habe und nicht einfach nur am Geburtstag eine WhatsApp-Nachricht geschickt habe. Und er war halt total aus dem Häuschen, weil ich ihn überrascht habe und meinte nur, Alter, wie krass ist das denn? Ich hätte nie gedacht, dass du überhaupt kommst und jetzt hast du dir noch einen ganzen Tag Zeit genommen. Wie geil. Also diese Wertschätzung für persönliches Treffen und für Zeit ist so riesig, dass es auch total wertvoll ist, weil es halt eine Wertschätzung gibt, dass man diese Zeit miteinander einfach dann auch, glaube ich, viel, viel länger aufrechterhält als jede lose Form von Kontakt über diese ganzen WhatsApp oder auch Chatgruppen. Ich habe heute wieder hier so eine neue WhatsApp-Chatgruppe ja für uns gegründet, wo ich auch dachte so, ey, noch eine WhatsApp-Chatgruppe, ich kann nicht mehr. Das ist so ein Quatsch. Eigentlich muss man viel öfter auch telefonieren. Gott sei Dank haben wir beide diesen Podcast. Ja,
das ist ein schönes Schlusswort fast, finde ich. Und vielleicht muss man sich auch weniger Sorgen machen, wenn jemand mal sich halt nicht meldet.
Ja, oder das genau.
Also,
das
irgendwie, also so ich habe es dann auch mal nochmal, ich melde mich auch bei vielen Leuten nicht so, also so Smalltalk ist schon verständlich, dass sie da keinen Bock drauf haben oder was auch immer, oder beziehungsweise, dass sie halt sich bei mir melden wollen würden, wenn sie was brauchen von mir, was halt dann mal ein halbes Jahr nicht der Fall ist, was ja voll okay ist und alles ist gut. Also so, aber also das hat mich dann schon wieder glücklich gemacht, dass das waren schon Baustellen in meinem Leben. Also so, ich war schon so, oh Alter, warum melden die sich nicht mehr? Und mit jedem, ich muss mich dann immer überwinden, noch einen Schritt weiter zu gehen.
Ja, klar.
Und dann so, ja gut, komm, jetzt schreibst du einfach nochmal, jetzt ist ja wieder eine Möglichkeit, jetzt bist du, ich wollte zum Beispiel, als wir dann in Heidelberg waren, habe ich gesagt, ach komm, ich komme mit einem Zug, mit einem TGV, das habe ich mit meinem Vater früher gemacht, ich bin immer zu Roland-Garros gefahren am Pfingsten, zum Tennisturnier und haben uns das Tennisturnier angeguckt und das war so eine große Kindheitserinnerung, immer im französischen Zug, der fährt nämlich bis Mannheim und dann kann man da französisch essen im Restaurant, ist nämlich viel, viel besser. Die geil. Französische Küche, da gibt es ein Rinderfilet, was frisch angebracht, das war mega geil immer. Das ist ein großes Highlight gewesen und deswegen dachte ich, mache ich das jetzt auch nochmal. Und geht den da besuchen und hat aber gar nicht reagiert. Und jetzt stellt sich aber heraus, alles ist wieder gut. Wie auch immer, dein Schlusswort war schöner. Es war sehr schön, mit dir mal wieder zu telefonieren, Joko. Ja,
gleichfalls, danke. Ich möchte noch einen ganz kurzen Tipp loswerden am Ende, weil das ist mir ein persönliches Anliegen.
Achso, wir wollten ja eigentlich noch Kategorien machen.
Ja, machen wir nächstes Mal.
Ach komm, eine Kategorie machen wir noch. Wir haben uns überlegt, weil wir versuchen ja unseren Podcast weiterzuentwickeln, Kategorien.
Ja, ich würde gerne genau, aber ich weiß nicht unter welche, weil ich glaube nicht, wir hatten jetzt nicht klassischen, wobei doch, wir haben gesagt, so was man gerade schaut. Ich habe ihn noch nicht sehen können, aber bin ein großer Fan davon, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass das irgendwie auch nur im Ansatz mich kitzeln würde, wenn ich das dann sehe. Toni Kroos hat ja schon öfter angekündigt, dass da jetzt ein Film kommt diesen Sommer von ihm. Wo du denkst so, naja gut, der Toni Kroos-Film, das muss ja super interessant sein. Wohl wissen, dass er ein großer Sportler ist und was er alles geleistet hat, weiß ich nicht was. Und ich habe diesen Trailer zu dem Film bei Toni Kroos auf dem Instagram-Account gesehen.
Ja, habe ich auch gesehen. Mega geil. Mit dem Bruder, wie er da sitzt. Und dann von seinem Vater, die Dings.
Ja, genau, vom Großvater, wo er einfach nur erzählt, von wegen, ja, Großvater hat immer gesagt, in der ersten Halbzeit nicht so viel laufen, dann kannst du in der zweiten Halbzeit noch viel laufen. Oder irgendwie so. Und es ist einfach ein mega guter Film. Also ich habe zweimal in diesem Trailer laut gelacht, das passiert mir bei den wenigsten Filmtrailern von deutschen Filmen, die man so sieht. Und man kriegt auf einmal so eine geile Nähe zu Toni Kroos und also super gut einfach. Ich war wahnsinnig überrascht. Ich hoffe jetzt, dass der Film genauso gut ist wie der Trailer. Aber einfach nur schon mal den Trailer angucken. Und wer Bock hat, sollte sich den angucken. Weil ich finde, wenn ein Sportler hingeht, und das ist ja auch total untypisch für einen deutschen Sportler, dass er sagt, ey, ich bin eigentlich in der Mitte meiner Karriere und ich mache jetzt einen Film über mein Leben. Ja, auch wahnsinnig mutig, weil wir ja generell jetzt nicht die Nation sind, wo man sagt, wir lassen die Leute hochleben, die irgendwas geschaffen haben in ihrem Leben für diese Nation. Wahnsinnig mutiger Schritt, wobei er auch ja international, glaube ich, ein relativ großer Sportstar ist, so, aber wahnsinnig
viel. Vier Champions League-Titel.
Ja, vier Champions League-Titel.
Ganz vergessen.
Mein Gott, der ist einer der krassesten, die wir haben. Und da gibt es so ein geiles Zitat von Luka Modric, der sagt so, für den muss so ein Spiel irgendwie ein Zeitlupe ablaufen. Anders macht es keinen Sinn, so spielen zu können. Das ist halt auch geil, wenn du dann siehst, wie diese Riesen der Fußballwelt über Toni Kroos so reden. Also mein Tipp, guckt euch nur den Trailer an. Es muss ein mega guter Film sein. Und Toni Kroos auf diesem Weg, Gratulation zu diesem wunderbaren Stück, was er da geschaffen hat. Weil nichts gefällt mir mehr, als dass da jemand ist, der einfach mal was anders macht und sagt, nee, ich bin noch keine 60 oder 70 und muss mein Leben irgendwie rückblickend nochmal passieren lassen, sondern ich bin mittendrin und habe Bock, diesen Film zu machen. Geile Entscheidung, finde ich super, angucken.
Muss ich auch sagen, habe ich auch wirklich gelacht, als Klaas den abgeholt hat am Flughafen.
Voll gut.
Angeben mit Toni Kroos.
Voll gut.
Wie er da mit dem Cabrio durch die Gegend fährt und immer so auf der Seite so ein Riesenschild, das ist mein Freund Toni Kroos und immer so in Berlin. Hallo, guck mal, das ist Toni Kroos hier und so weiter. Und wie unangenehm es ihm war. So,
das ist aber auch einfach faszinierend. Das
war wirklich gut.
Ja, aber wie gut er das aber trotzdem mitgemacht hat, ne? Und wie er auch einfach, ja. Was für ein guter Typ der einfach ist. So, Punkt. Toni Kroos ist einfach ein Wahnsinnstyp. Unglaublich sympathisch, sehr witzig und hat einfach einen guten Humor und wie er den Moment da gespielt hat. Ich meine, das könnte immer auch unangenehm sein. Ich glaube, mit 90% der Sportler könntest du das gar nicht. Auch saugut von Klaas, die beiden sind ja auch wirklich dicke, dass er das dann irgendwie mit ihm da durchgezogen hat und auch so durchgezogen hat. Er könnte jetzt auch sagen, ich huldige hier meinem Superstar-Freund Toni Kroos, sondern der hat den ja auch noch in diesem Instagram-Spiel da richtig an die Wand gefahren.
Voll.
Aber was ich eigentlich noch, warte, jetzt habe ich Faden verloren. Genau, ich war gestern den ganzen Tag mit Klaas unterwegs und es ist verrückt, wie viele Leute den auf diese Toni Kroos-Geschichte ansprechen. Es war dann auch geil, mal wieder zu sehen, weil wir lange nicht miteinander verreist sind und wir gestern aber unterwegs waren und wir gemeinsam gedreht haben. Und wie viele Leute dann sagen so, ey, ich habe dieses Toni Kroos-Ding gesehen, das war so gut. Und das finde ich irgendwie so gut. Und in dem Kontext kam mir dann der Toni Kroos-Trailer noch des Weges und ich musste jetzt nochmal ganz kurz loswerden, weil ich mich so freue.
Hey, generell, also ich glaube, dass generell der Markt für Sportdokumentationen ist, glaube ich, gerade was sehr, sehr Wichtiges. Also so generell wäre ich ein Fußballverein. Ich meine, Dortmund hat jetzt Amazon, glaube ich, rangelassen mit dem Typen, der Being Götze, was auch ein geile Doku ist. Also so diese Mario Götze-Doku, die ist mega gut. Also es ist wirklich richtig gut gemacht. Und langsam, aber sicher, und das finde ich das also ich glaube, dass die passt eigentlich schon so. Also am Sonntag war auch George Lucas. Der ist immer da und der ist, dessen Frau, also so sind sie aus dem Umfeld von Lewis und ist auch Formel 1-Fan und mit Toto krass. Zusammen. Und dann hat Toto mich so dazugeholt und hat gesagt, das hier, that's Paul Ripke, he's the mastermind of all our visual and films und so weiter. Hat mich dann so da, als ob ich irgendein Regisseur wäre, vorgestellt. Und in den 20 Minuten Gespräch danach hat George Lucas immer, egal was er gesagt hat, hat er immer gesagt, I'm sure you know what I mean. Und hat mich immer you know what I'm talking about. Ich habe natürlich kein Wort gesagt. Ich bin einfach mitgeritten, die Welle.
Ja, klar. Gesagt, nicht kaputt machen, yes, was er einem da setzt.
Actually, have you been to Cannes as well? Did you see I got the golden? Are you here for Cannes too, right? Also, egal. Ich bin einfach Fresse halten, habe ich ja gelernt, und dann einfach mitsurfen. Aber die haben durchgehend über die Netflix-Doku über die Formel 1 geredet. Und der hat vor allem, und das muss ich auch nochmal sagen, der hat wirklich krass den Regisseur abgefeiert. Der Typ, der das gemacht hat, also das Storytelling. Ja. Der Typ, der wirklich aus dem, was da ist, der Sport, die Geschichten, die was auch immer, das lokalisieren und dann strukturieren und schneiden und dann filmisch erzählen. Das ist ja eine unfassbare Kunst.
Ja, voll.
Und ich glaube, dass vor 5, 6 Jahren oder vielleicht auch in Zeiten von Instagram das nicht mehr so richtig honoriert wird, dass man, ich sage jetzt mal, vor 4, 5 Jahren hat ein Sportverband ja auch gedacht, es reicht, dass wir da irgendjemanden dazunehmen. Und der filmt es dann einfach.
Ja.
Der entscheidende Punkt ist aber, wer dieserjenige ist. Also so blöd es klingt, für den Götze-Film, dass der gut ist, liegt natürlich auch an Mario Götze, aber auch eben an dem Typen, der den Film gemacht hat, was mega geil ist. Und die St. Pauli-Doku letztes Jahr, Sommer, ist ja auch irgendwie geil. Und also ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, oder egal, Sportdokus, die gut sind, die wir sehen, sind immer von wirklich guten Leuten gemacht. Und das zum Beispiel, und das muss ich auch sagen, kann ich null. Also so, ich kann keine Sportdokus drehen. So, ich bin nicht, das kann ich nicht. So, auch wenn ich eine Nähe zu manchen filmisch habe, also ich kann was Nahes filmen, ich kann vielleicht Bilder dazu beitragen, aber die redaktionelle oder regisseurartige, also null, das kann ich 0,0. Das muss man eben auch können und das ist eine ganz große Kunst und dementsprechend das der Erfolg der Netflix-Serie über die Formel 1, weil sie menschliche Geschichten auf einmal erzählen, weil sie hinbekommen, dass Leute fasziniert davon sind, dass so jemand wie Janni, die Frau von Yoon, eine weibliche Person, die immer Formel 1 so whatever, die Die Hard Fan jetzt ist. Die kommt. Ich weiß nicht, hast du die gesehen, die Serie?
Ich hab sie verschlungen. Ja, ja. Ich habe sogar jemanden mit dem Flugzeug, da bin ich noch mehr geflogen. Da saß jemand im Flugzeug und ich habe gesehen, dass er sich hingesetzt hat, das iPad aufgeklappt hat und die angefangen hat zu gucken. Und dann habe ich ihm nur auf die Schulter geklopft und meinte so, ey, habe ich zu Ende geguckt. So krass. Und dann beim Rausgehen meinte er so, ey, das ist wirklich so gut gemacht. Und ich find's auch so geil, wie so ein Moment einen dann verbindet, weil man so diese Liebe zu diesem Sport hat und dann gleichzeitig auch so fasziniert davon ist, diese unglaubliche Qualität, die ja dann auch in diesem Sport stattfindet. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch jetzt, sag mal, die Leistung und Leidenschaft eines jeden Einzelnen, der überhaupt dann so einen Weltmeister wie Lewis Hamilton, der dann auch wiederum genau das Gleiche reinbringen muss, möglich macht. Und dann auch jemand, der genau mit dem gleichen Mindset dann daran geht und sagt, ich will diesen Sport so inszenieren, wie er stattfindet. Also es hat mich als Fan, du Jakob kennst ja auch, Herr Jakob Lund, der genauso ultra geflasht, wie geil das inszeniert war. Natürlich auch bei den Crashs dann noch Sounds drunter gelegt und so. Aber genau diese kleinen Finessen, Wahnsinn.
Ton, Mic-up, die haben die Töne von den Leuten, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Was ich aber sagen wollte ist, in Bahrain zum Beispiel stand ich im Paddock mit, ich weiß nicht, welcher Fahrer es war, irgendein Fahrer, Toto Wolff, dann ist daneben, glaube ich, Jean Todt, der FIA-Präsident und ehemaliger Fahrer, und Günther Steiner, das ist der Chef von dann kamen zwei oder drei so 20-Jährige, die so ankamen, und du siehst ja schon so 5 Meter weg, ziehen sie die Handys und sind auf Fotos. Und du hast gemerkt, wie so diese drei Alpha-Tiere, also der Fahrer, Toto und der FIA-Präsident und Formel-1-Legende, so ein bisschen so, ja, okay, dann machen wir jetzt ein Foto. Und dann sind die aber zu Günther Steiner.
Ach, geil.
weil in Netflix, also er heißt ja auch überall, gibt's so geile Twitter-Accounts, ja. Günther fucking Steiner, weil er da so dann, also das ist der Chef von einem der Teams, und er erzählt dann halt immer, er ruft dann bei seinem Chef an und sagt, we look like a bunch of fucking wankers. Ja. In so einem geilen, ja. Und deswegen Günther Hollywood Steiner heißt er im Moment in der Formel 1. Und der ist ein Star. Also Esteban ist auch ein, also die Leute sind einfach, die aus dem Netflix-Ding, die sind richtige Stars jetzt. Also die werden von der neueren Generation nicht mehr, aber genauso wie Lewis Hamilton angehimmelt sozusagen. Und das ist ja was total abgefahren ist und was geil ist und was damit passiert. Und da ist es dann auch so, also das Netflix-Ding ist das Beste, was der Formel 1 passieren konnte. Und das finde ich so geil, dass das da ist und wie auch immer es weitergehen wird.
Wer es noch nicht gesehen hat. Ich glaube auch, wenn man gar keine, genau was du sagst, Janni, die Freundin von Jon, wenn man gar nicht so den Ultra-Bezug zu diesem Sport hat, sondern nur so ein bisschen denkt, so, ja, finde ich eigentlich ganz interessant. Ey, das reißt dich so krass rein. Wirklich. Angucken. Haben wir beide noch einen Tipp untergebracht.
Mega. So, nächste Woche
berichten wir
dann von unserem Rave.
Vom Cave-Rave. Ja, vielleicht ja nicht.
Vielleicht ist er... Hat einer der Typen, die du besuchst, vielleicht eine Tropfsteinhöhle aus seinem Grundstück? Hast du das mal gefragt?
Und wenn nicht, baue ich eine.
Wir machen uns unseren eigenen Cave.
Ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich, dich zu sehen.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich freue mich auf dich. Ich hole. Kann ich dich abholen? Nee, kann ich.
Nee, ich habe ja mein Campbell Trophy Auto.
Kannst du mich damit abholen irgendwo dann?
Ich kann dich damit abholen, klar.
Ja. Wir fahren damit einmal. Vielleicht, ich kann ein paar Fotos für Instagram von dir machen.
Nein.
Wo das so fliegt, das Auto.
Nein.
Und dann sagen wir Paris-Dakar. Was ja seit 8 Jahren gar nicht mehr von Paris nach Dakar. Egal.
Gut. Ja, egal. Tschüss, Paul.
Tschüss.